Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hörbahn on Stage. Wir sprechen heute über die gruseligsten Orte in München. Ich bin sicher, es ist nicht die Paris-Bar damit gemeint, sondern andere Dinge, von denen wir erfahren werden. Es geht um 12 gruselige Kriminalgeschichten von 12 Autoren über 12 reale Orte in München. Und alles andere werden wir nachher im Gespräch noch erfahren. Wir haben heute zu Gast 2 Autorinnen aus dieser Anthologie, nämlich die Stefanie Greck und Angela Esser. Bevor wir beginnen zu lesen, und zwar fängt die Stefanie Greck an zu lesen, möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, Stefanie, dass du eingesprungen bist für den Dr. Lutz Kreuzer, der diese Anthologie mit initiiert hat und auch herausgegeben hat. Der ist leider ziemlich krank und kann nicht kommen. Da wir kein Live-Radio sind, können wir nicht direkt sagen, alles Gute, aber vielleicht hört er das die nächsten Tage dann auch ab und wir wünschen ihm gute Besserung von hier aus. Also alles Gute, Lutz, und komm bald wieder auf die Füße. Auch die Stefanie wird Ihnen auf jeden Fall sehr gut vertreten.
Ich werde mich sehr bemühen.
Das wirst du mit links schaffen. Stefanie, the floor is yours. Viel Spaß dir und uns beim Lesen.
Danke. Meine Geschichte hat den gruseligsten Ort, der Westpark. Und sie heißt Herr über Leben und Tod. Goran. Die Tüte kreiste. Goran nahm einen besonders tiefen Zug. Und noch einen und noch einen. Höhnisch sah er in die Gesichter um ihn herum. Auch wenn er den Joint jetzt alleine rauchen würde, keiner dieser feigen Arschgesichter würde auch nur einen Ton sagen. Nicht mal der Idiot, der das Gras gekauft hatte. Keiner hier wagte es, gegen ihn aufzumucken. Ratten. Würde nur einer von denen sagen, dass er den Joint weiterkreisen lassen sollte, würde er ihm in die Fresse schlagen. Es täte jetzt gut. Er war der Chef. Dann stand er auf und verließ den betonierten Basketballplatz, auf dem sie sich immer trafen. Ziellos lief er durch den Park. Wie um einen Ball ins Tor zu schießen, holte sein Fuß aus, kickte nach vorne und traf den blechernen Mülleimer so hart, dass er mit einem lauten Krach von der Befestigung abbrach. Diese Welle war nichts gegen das tobende Meer, das sich schwarz und schwärzer wie ein Tsunami in ihm aufbaute. Wie ein Tier schrie er auf, aus tiefstem Schlund, ballte die Faust und schlug gegen den nächsten Baum. Scheiße, das blutete. Selbst wenn das Efeu, das sich um den Baum schlang, den Schlag ein wenig abmilderte. Er sollte besser nicht nochmal auf einen harten Baum schlagen. Statt der direkten Route am See entlang, nahm er immer den äußeren Weg. Der war verdammt dunkel. Meist von beiden Seiten geschützt durch Bäume und Büsche. Er holte sein Butterfly aus der Hosentasche und ließ es aufklappen. Das war sein einziger Freund. Immer zuverlässig. Immer bei ihm. Gerade wollte er es in den nächsten Baum rammen, als er zurückzog. Nicht seinem besten Freund etwas antun, nicht die Klinge stumpf werden lassen. Er ließ das Messer auf und zuklappen. Klar, er hatte nicht immer alles hier ordentlich gemacht. Ihn deswegen gleich 3 Jahre lang zu verknacken, nur weil der Kanacke nicht mehr aufstand, so ein Scheiß. Der hätte ja auch wieder aufstehen können. Oder nicht so scheiße rumheulen, dass man ihm so lange ins Maul treten musste, bis er Ruhe gab. Und jetzt wollten die ihn rausschmeißen aus dem Land. Alles Hurensöhne. Der Tsunami in ihm stieg ins Unendliche. Martina. Sie fuhren im Streifenwagen und Martina blickte in die schon dunkle Nacht. Dies war ihr erster Tag im Einsatz. Endlich durfte sie nach der Ausbildung das echte Leben als Polizistin erleben. Ihre Schicht hatte um 20 Uhr begonnen. Mit ihrem erfahrenen Kollegen war sie die Straßen abgefahren, hatte Routinekontrollen gemacht und einen Betrunkenen nach Hause gefahren. Jetzt gerade noch mal am Flaucher vorbeigesehen, wo es im Herbst ruhiger wurde und weniger Ausschreitungen als sonst gab. Im Sommer schlugen sich die betrunkenen Jugendlichen hier in den Isarauen gern die Köpfe ein. Martina lehnte sich zurück. Was für ein toller, spannender Tag. Obwohl sie in der Familie und im Freundeskreis mit ihrem Berufsziel teilweise auf Unverständnis gestoßen war, hatte sie Polizistin werden wollen. Um Spannendes zu sehen, um ganz Unterschiedliches zu erleben, in das sie in einem anderen Leben nie Einblick bekommen würde. Und um für Recht zu sorgen. So souverän und menschlich wie ihr Kollege. Heute wusste sie mehr denn je, dass sie nichts anderes je hatte werden wollen und dass sie niemals daran zweifeln würde, Polizistin zu werden. Der Architekt. Dem Architekten war noch ein wenig heiß. Vielleicht war er doch diesmal 10 Minuten zu lange in der Sauna gesessen, aber er genoss das einfach sehr. Hier konnte er abschalten von der Arbeit, hier hörten seine Gedanken auf zu fließen. Er dachte höchstens an seine Frau, die jetzt wahrscheinlich das Essen bereitgestellt hatte. Meistens bereitete sie ihm eine leichte Kleinigkeit zu, ein Salat, eine Suppe, denn es war ja spät, nach 23 Uhr, bis er zu Hause war. Aber er hatte nach der Sauna immer ein wenig Hunger. Dann saßen sie bei einem Glas Wein zusammen und berichteten sich gegenseitig vom Tag. Er von seiner Arbeit, sie von den beiden Söhnen. Die zwei Kleinen spielten mittlerweile schon mit der Modelleisenbahn, die doch eigentlich seine Leidenschaft war. Er musste lächeln, als er daran dachte, wie er noch heute Nachmittag mit seinen Jungs die Züge hatte fahren lassen. Wie immer hatten sie nicht aufhören wollen zu spielen, aber es war Schlafenszeit für die Kleinen. Morgen spielen wir weiter, hatte er versprochen. Wir lassen die Züge genau so stehen, damit sie morgen hier weiterfahren können. Goran. Er hörte Schritte. Dann sah er den Mann, der geradewegs auf ihn zukam. Goran drehte sich ihm frontal entgegen. Der Mann zögerte. Goran konnte seine Angst riechen. Ein Opfer, ein Schisser, ein Anzugträger wie all die Schwanzlutscher, die ihn hier rausschmeißen wollten. Er wollte nicht mehr in einen harten Baum schlagen. Nicht in die Stahlbank vor ihm treten. Er wollte verdammt noch mal lieber in einen weichen Bauch schlagen. Wollte in eine fiese Fresse schlagen und das krachende Zerbrechen der Nase zu hören. Er wollte Blut sehen und das Leid eines anderen. Den Anzugträger fertig machen. Der Mann nahm seine zügigen Schritte wieder auf. Er kam ihm direkt entgegen. Der Mann wich zur Seite aus, aber das nutzte ihm nichts mehr. Goran holte aus und schlug ihm direkt in die Fresse. Das Nasenbein brach. Er liebte das Geräusch brechender Knochen. Geil! Der Mann versuchte nach vorne abzuhauen. Vergiss es, nochmal in den Bauch, stöhnen. Geil! Der Mann stolperte sich zusammenkrümmend seitlich. Sein Freund, das Messer. Er klappte es langsam auf. Ließ es 2-3 Mal auf- und zuspringen. Ein Stich in den Rücken. Blut spritzte. Stöhnen, winseln, geil. Der Schwanzlutscher brach zusammen, lag auf dem Boden. Ein Tritt in die Seite ließ den Typ auf den Rücken rollen. Er stach zu. In den Bauch. Er stach zu. In die sich wehrenden Arme. Er stach zu. In die Brust, in den Hals. Er stach zu. Ins Gesicht. Geil. Martina. Martina war müde. Es war schon nach 1 Uhr und sie fand, dass es jetzt schon genug Erlebnisse für eine Nacht waren. Gleich würden sie im Polizeirevier in der Treffauer Straße sein. Vielleicht würde bis Ende der Schicht um 6 Uhr nicht mehr viel zu tun sein. Ihrem Freund könnte sie in der Früh genug Spannendes erzählen. Die Einsatzzentrale meldete sich erneut. Tote Person im Westpark, Eingang Reulandstraße. Isar 3212 ist schon vor Ort und braucht dringend Unterstützung. Sieht nach Mord aus. Wir sind in 3 Minuten da. Wieder eine Blaulichtfahrt. Ein Mord. Ein Toter an ihrem ersten Tag im Einsatz. Martina sah, wie sich die Haare auf ihrem Arm aufstellten. Ein Mord. Sie fuhren nur wenige Meter in den Park hinein und sahen bereits das Polizeiauto, das den Toten offensichtlich gefunden hatte. Sonst war noch niemand da. Martina öffnete die Tür des Wagens. Was sie in sich spürte, war eine Neugier, ein ungeheures Interesse, ihren ersten Toten zu sehen. Ein Mord am ersten Tag. Wow! Kurz zögerte sie beim Aussteigen. Mist, war sie wie die Gaffer bei einem Verkehrsunfall? Schaulust? Unmöglich. Unmöglich für eine Polizistin. Sie hatte ruhig, neutral, sachlich zu sein. Auf keinen Fall schaulustig. Aber sie wollte ihn trotzdem sehen. Der Kollege stand schon vor dem Toten. Martinas Schritte waren langsam. Sie versuchte, gleichmäßig ein- und auszuatmen. Es war ein dunkles Bündel, das auf dem Boden lag, im Scheinwerferlicht des Polizeifahrzeugs. Gekrümmt lag er da, seltsam verkrümmt, eine Hand unter dem Bauch, die auf der anderen Seite wieder hervorkam, den Kopf in die andere Richtung gedreht. »Sicher tot?«, fragte ihr Kollege. »Absolut sicher, leichte Totenstarre im Gesicht. Ich schätze, seit mindestens einer Stunde liegt er hier«, antwortete der Polizist, der als erster am Tatort gewesen war. Martina trat einen Schritt näher und sah nun die Blutlache, die sich rund um den Leichnam ausbreitete. Schrecklich viel Blut. Und es roch. Sie hatte nicht gewusst, dass Blut roch. Ihr wurde schlecht. Bloß nicht kotzen, sie war Polizistin. Sie schluckte das, was ihr bereits aus der Speiseröhre hochgekommen war, wieder hinunter. Vorsichtig ging sie einen Schritt zurück. Sie sah den verkrümmten Arm und dann sah sie die Messerstiche. Am Arm und aus dem Rücken austretend. Der musste den quasi durchstochen haben, wieder und wieder. Sie drehte sich um und er brach sich ins Gebüsch. Mit der Hand wischte sie sich über den Mund. Mist. Ihr Kollege ging wie unbeabsichtigt an ihr vorbei und flüsterte ihr zu. Ist okay. Geht uns allen so beim ersten Mal. Ist okay. Nein, es war nicht okay. Niedergemetzelt. Das hier war vor 2 Stunden ein Mensch gewesen. Und jetzt ein Leichnam, der in seinem eigenen Blut und seinen eigenen Eingeweiden schwamm. Nein, es war nicht okay.
Nach dieser wirklich beeindruckenden Geschichte von der Stefanie Gregg, bei der viel Blut geflossen ist, bin ich gespannt, was wir jetzt von Angela Esser hören werden. Der Fluch der schwarzen Frau. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was kommt. Bitte.
Es wird nicht ganz so blutig wie bei dir, Stefanie. Müller ist tot. Ich kenne nur 2 Menschen, die in 3 Wörtern nicht nur eine Aussage, sondern auch gleichzeitig Erklärung und Befehl, oder ich drücke es mal ein bisschen freundlicher aus, eine Handlungsanweisung legen können. Einer davon ist mein Vater. Hallo, kam es aus dem Hörer? Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, aber 4, 5 Monate war es schon mindestens her. Wir können halt nicht so miteinander. Hast du mich gehört? Noch bin ich nicht taub, antwortete ich. Müller ist tot, wiederholte er. Dass er weder Thomas noch Gerd Müller vom FC Bayern meinte, war mir klar. Sonnenklar. Denn mein Vater ist 60er-Fan und ich, der immerhin 18 lange Jahre mit ihm unter einem Dach verbracht habe, war derart ähnliche Wortaneinanderreihungen und deren Bedeutung gewohnt. Da mein Vater weder einen Hund noch eine Katze oder irgendein anderes Haustier besaß, das auf diesen Namen hörte, konnte nur ein männliches Wesen gemeint sein. Bei einer Frau hätte er den weiblichen Artikel hinzugefügt. Die so und so ist tot. Also war die Person männlich und aus welchen Gründen auch immer so wichtig, um mir 2 Dinge mitzuteilen. Erstens, dass besagte Person gestorben ist und zweitens, eine Aufforderung daran zu knüpfen. Sonst hätte er das lästige Übel, mich anzurufen, erst gar nicht in Betracht gezogen. Und ich wusste genau, was er wollte. Aber ich hatte keine Lust, es ihm leicht zu machen. Da musste er schon über seinen Schatten springen. Ja, fragte ich nach und grinste. Das reichte, um zu wissen, dass er jetzt mit sich kämpfte. Mich um etwas zu bitten, war für ihn wie der Gang nach Canossa. Er war selbstredend davon ausgegangen, genügend Autorität in seine Stimme gelegt zu haben, dass ich alles stehen und liegen lassen würde, um bei ihm anzutreten. Er wurde ermordet, kam gepresst vom anderen Ende. Um sowas kümmert sich die Polizei, erwiderte ich, lehnte mich zurück und wartete darauf, dass er das Gespräch beendete. Denn das Wort Polizei ist das Stichwort. Wie erwartet, hörte ich das kurze Knacken. In unserer Familie wird nichts über die oder mit der Polizei geregelt. Seit Generationen nicht. Und unser Stammbaum geht weit zurück, sehr weit. Zurück bis in die Zeit, in der Hochwohlgeborene des Öfteren jemanden einen Kopf kürzer machen konnten, um Land und Gut zu erhalten und um welches zu erobern. Ungestraft, versteht sich. Beim Duellieren im englischen Garten wurde wohl auch so einiges von meinen früheren Verwandten geklärt. Und diskrete Geldzahlungen für uneheliche Kinder, Entführungen angesehener Familienmitglieder oder Spielschulden missratener Abkömmlinge sind bis heute üblich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unangenehme Geschäftspartner oder Geliebte durch sogenannte Unfälle aus dem Weg geräumt wurden. Oder wie viele Ärzte bestochen wurden, damit sie einen sauberen Totenschein ausgestellt haben. Wahrscheinlich bin ich deshalb zur Polizei gegangen, um irgendwie mal frischen Wind in die Familie zu bringen oder Ordnung, wie man es nimmt. Denn eigentlich wird man in unserer Familie Jurist, Richter oder Oberstaatsanwalt, eventuell auch mit Ambitionen in die Politik zu gehen, oder Mediziner, Professor ist hier das Mindeste, manchmal auch Theologe, nicht weniger als ein Kardinal, das aber eher selten. Als ich mich als einziger männlicher Nachkomme entschied, zur Polizei zu gehen, was an sich schon unter der Familienwürde war, wurde es eigentlich nur, wenngleich unter Qualen, toleriert, weil sie in mir den nächsten Polizeipräsidenten sahen. Doch all das löste sich mit einem Lotterielos, das ich mir aus Spaß an einem meiner Geburtstage gekauft hatte, in Luft auf. Jackpot. Ausgesorgt bis ans Lebensende. Seitdem wohne ich hoch über der Stadt, mit Blick auf den Fluss und versuche, ein guter Mensch zu sein. Kein Polizeipräsident und auch keine Familiengeißeln mehr. Von mir aus könnte mich mein Erzeuger enterben. Für mich würde sich nichts ändern. Und das fuchst meinen alten Herrn wohl am meisten. Als das Telefon wieder klingelte, war ich überrascht. Sein Anliegen musste ihm sehr am Herzen liegen. Und dem nochmaligen Anruf lagen bestimmt ein Grappa und ein paar Magentabletten zugrunde. Bist du nun ein Privatdetektiv oder nicht? Er hätte auch Zuhälter oder Geldeintreiber sagen können. Es hätte sich genauso angehört. Kommt drauf an, sagte ich und wollte ihn noch ein bisschen schmoren lassen. Er hat die schwarze Frau im Königsbau der Residenz gesehen. Brauche ich jetzt einen Telefonjoker oder soll ich das Publikum befragen? Fragte ich zurück. Beides ist ein bisschen schwierig. Zum einen bist du gerade in der Leitung und Publikum habe ich hier nicht wirklich. Ich ging zu meiner Espressomaschine und gönnte mir einen Kaffee Doppio. Das Gespräch würde eines der wenigen mit meinem Vater sein, das etwas länger dauern könnte. Es ist der Fluch der schwarzen Frau, der auf den Wittelsbachern liegt. Wenn man sie sieht, steht der Tod kurz bevor. Nee, mir sagte dieser Fluch überhaupt nichts. Aber er hatte es geschafft, mich neugierig zu machen. Zumindest ein klein wenig. Und außerdem hatte ich an dem Morgen auch nichts Besonderes vor. Eigentlich wusste ich, dass mein Vater nichts mit abergläubischen Dingen oder gar mit den Wittelsbachern am Hut hat. Auf dem Gebiet war eher meine Mutter eine Spezialistin gewesen. Aber anscheinend behielt er nach ihrem Tod ihr Andenken mit verschiedenen mir noch nicht bekannten Dingen hoch. Also nicht nur mit dem Ritual, den Urbi et Orbi-Segen an Ostern im Fernsehen anzuschauen. Und, sage ich, das hat sich dann doch auch erfüllt. Der Mann ist tot. Wo ist das Problem? Gleichzeitig setzte ich mich an den Laptop und gab Fluch der schwarzen Frau und Residenz ein. Und staunte nicht schlecht. Zig Treffer, sogar ein Artikel in der Süddeutschen war dabei. Ich überflog die Seiten und kurzum, keiner weiß, woher diese Legende oder sagen wir mal dieser Aberglaube stammt. Wer hinter dieser Geisterfrau steckt und warum sie auf diese Weise dem Geschlecht der Wittelsbacher Todesbotschaften zukommen lässt. So soll sie zum Beispiel vor dem Tod von Ludwig II. Erschienen sein. Und das nicht nur in der Residenz, sondern auch im Schloss Schleißheim. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts starben gleich mehrere Wittelsbacher nach ihrem Auftauchen in der Residenz. Und 1969 verunglückte der Sohn von Prinz Adalbert von Bayern bei einem Flugzeugabsturz, nachdem er sie in einem Traum gesehen hatte. »Hörst du nicht zu? Er ist ermordet worden!« brüllte er ins Telefon und ich riss automatisch den Hörer vom Ohr. Atmete ein paar Mal ein und aus, bevor ich antwortete. »Das hatten wir schon. Die Antwort kennst du. Aber die machen nichts!« Mein Vater betonte dabei das Wort »die«, als seien sämtliche Polizisten eine ansteckende Krankheit. »Die sagen einfach, dass es ein Unfall war und fertig«, brüllte er weiter. »Aber das kennt man ja.« »Was kennt man?« Die Antwort war ein verächtliches Schnaufen. Vermutlich biss er sich gerade auf die Zunge, um nicht zu einer allumfassenden Unfähigkeitslitanei über deutsche Beamte auszuholen. Schließlich wollte er etwas von mir und nicht andersrum. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wer dieser Müller war und warum er meinem Vater so wichtig war, dass er mich um Hilfe bat. Normalerweise regelt er alles allein. Aber, wie gesagt, er hatte mein Interesse geweckt und ich hatte nichts Besonderes vor. Also ging ich auf diese mehr oder weniger eigenartige Geschichte ein. Ich hätte meine Finger davon lassen sollen. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Wer war denn eigentlich dieser Müller und was hat er mit den Wittelsbachern zu tun? Außerdem sage ich, kommt kein Mensch einfach so in den Königsbräuder Residenz. Der wird gerade umgebaut. Saniert, bekam ich zur Antwort. Dann halt saniert, sagte ich und verdrehte die Augen. Wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn er mich nicht hätte irgendwo korrigieren können. Also, nicht am Telefon. Morgen 15 Uhr beim Diana-Tempel. Und er legte auf. Ich behielt den Hörer noch eine Weile in der Hand und musste das alles erstmal verdauen. Nach Monaten der Funkstille ruft mein Vater bei mir an, um meine Dienste als Privatdetektiv in Anspruch zu nehmen, obwohl er letztendlich wusste, dass ich gar keiner war. Aber ich habe eine Lizenz, aber nach dem Geldgewinn habe ich meinen Dienst bei der Polizei quittiert und erfreue mich seitdem des Lebens eines sogenannten Privatiers und mache den ganzen Tag schlicht und ergreifend nichts. Wobei nichts ist nicht ganz korrekt. Ich unterhalte mich jeden Morgen auf der Dachterrasse mit meinem Nachbarn Herrn Rossi über die wichtigen Dinge des Lebens im Allgemeinen und auch im Speziellen. Fahre dann mit dem Aufzug runter zu Oskar ins Foyer, gebe ihm meine ausgelesene Tageszeitung, einmal in der Woche auch den Kicker, und fahre dann mit einem der Kältebusse durch die Stadt, um zu schauen, wo nur der Mann oder an der Frau ist. Teile Essen und Decken aus und halte mit dem einen oder anderen einen Schwatz. Gehe auch mal zum Arzt oder versuche Schlafplätze zu finden. Mein Leutchen ginge das Anliegen meines Vaters auf jeden Fall sonst wo vorbei. Die haben andere Sorgen, Nöte und Gedanken. Vor allem schwarze Frauen, die den Tod von Mitgliedern der Wittelsbacher Familie ankündigten, waren ihm mit Sicherheit herzlich egal. Aber es half alles nichts. Wenn mir mal etwas im Kopf herumgeistert und wenn es auch nur der Fluch einer ominösen Frau ist, mit der auch noch ein angeblicher Mord zusammenhängt, dann geistert es eben. Und das wusste wohl auch mein Vater. Und Blut ist dicker als Wasser. Das sagte zumindest meine Mutter immer. Also buchte ich ein Hotel und einen Flug für den nächsten Tag in meine Heimatstadt. Danke.